NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Willkommen hier zu unserem Mikado Sportsommer. Ich bin Martin Tietjen und der Sommer ist natürlich perfekt, um draußen Sport zu treiben. Oder um mal neue Sportarten auszuprobieren. Aber ich meine, Fußball, Radfahren oder Handball sind für unsere heutige Sendung ein bisschen zu langweilig. Bei uns geht es heute nämlich um verrückte, ungewöhnliche Sportarten, die nur wenige Leute machen und die man auch nicht an jeder Ecke ausüben kann. Oder habt ihr einen Verein bei euch um die Ecke, in dem man Cheese Rolling machen kann? Also ich zitiere hier mal fix die Kurzbeschreibung des Sports. Cheese Rolling ist eine Sportveranstaltung in Coopers Hill in England. Dabei rennen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einem 4 Kilo schweren und runden Käseleib hinterher, der einen Hügel herunterrollt. Natürlich. Wer ihn einfängt, gewinnt dieses Spiel. Ja, diese Sportart soll auch nicht ganz ungefährlich sein, weil man beim Bergabrennen natürlich leicht stolpern und hinfallen kann. Also bitte nicht mit dem Käse aus eurem Kühlschrank zu Hause nachmachen, okay? Wir sprechen heute mit zwei Kindern in der Sendung, die Motorrad-Trial und Kartslalom machen. Was das genau ist, erfahren wir nach dieser verrückten Sportart, Hobbyhorsing. Vielleicht habt ihr es schon mal irgendwo gesehen. Das ist im Prinzip mit Steckenpferden über Hindernisse springen. Unsere Kollegin Beke Schulmann war beim Training dabei.
Okay, kommt ihr alle mit zum Stall? Dann gucken wir mal, wer noch ein Pferd braucht und wer welches Pferd reitet.
Der Stall ist ein Holzschrank in der Turnhalle. Darin haben die Steckenpferde auf ihre Reiterinnen gewartet. Die 8 Mädchen stellen sich hintereinander vor dem Schrank auf.
Oh, Carolina, du bist ja schon ganz vorne am Start. Hast du schon eine Idee, wen du reiten möchtest heute?
Ja.
Wen möchtest du denn reiten?
Also ich nenne es immer Milo, so heißt mein Lieblingspony.
Milo hat einen weißen Stern am Kopf. Auch Maya hat sich ihr Lieblingspferd ausgesucht.
Harmony heißt das, glaube ich, und das ist so karamellfarben mit einer weißen Blässe.
Und Amrei hat sich ihr Pferd von zu Hause mitgebracht.
Das ist braun mit schwarzer Mähne und einer weißen Blässe. Das habe ich zum Geburtstag bekommen.
Nach und nach suchen sich alle Mädchen ein Steckenpferd aus. Oder ein Steckeneinhorn. Die gibt es auch. Trainerin Franzi hat sich eins geschnappt.
Pferde haben wir alle aus dem Stall geholt. Das ist super. Sind die Pferde alle schon geputzt und gestriegelt und sauber?
Ja.
Das ist ganz wichtig. Habt ihr noch Stroh in der Mähne hängen oder Heu?
Nee.
Oh, großartig. Hufe alle ausgekratzt?
Ja.
Mann, ich habe ja gar nichts mehr zu tun. Dann können wir ja schon starten. Dann wollen wir erstmal langsam ein paar Runden die Pferde warm werden lassen. Dann könnt ihr erst noch ein bisschen bummelig eine Runde für euch rumreiten, wie ihr wollt. Dann können die Pferde mal ein bisschen sich einlaufen.
Nach dem Warmlaufen sollen die Mädchen mit ihren Steckenpferden eine Abteilung bilden, sagt Trainerin Franzi.
Wisst ihr, was eine Abteilung ist?
Das ist halt, dass alle hintereinander sind, in einer Reihe sozusagen.
Und worauf muss man achten, wenn man in so einer Schlange reitet, Carolina?
Dass man nicht zu nah an den Vorderen kommt, weil der sonst austreten kann.
Dass ein Pferd durchgeht oder austritt, passiert hier in der Turnhalle aber fast nie, erzählen die Mädchen. Sie stellen sich in einer Schlange hintereinander auf. Sie sollen versuchen, immer den Abstand von einer Pferdelänge einzuhalten.
Wisst ihr, wie man den ersten Reiter nennt?
Tete.
Super, Carolina geht an die Tete. Und jetzt kommt aufpassen, eine Pferdelänge rückwärts richten. Das heißt, ihr geht jetzt alle 5 Schritte rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, Abteilung Halt und Abteilung Marsch im Schritt.
Dann drehen die Mädchen noch einige Runden im Galopp und den Reiterinnen wird so langsam warm und bestimmt auch ihren Pferden.
Wollen wir denn schon mal kurz den Pferden eine kleine Verschnaufpause gönnen und schon mal den Parcours aufbauen?
Den Hindernisparcours brauchen die Mädchen für ihre Choreografie, also die Abfolge, in der sie über die Hindernisse reiten.
Da sind ganz viele Stangen auf dem Boden und dann noch so 2 rote Hindernisse.
Die Hindernisse gehen Emmy bis zum Oberschenkel. Carolina und Martha führen die Choreografie einmal vor. Sie starten nebeneinander und machen dann alles genau spiegelbildlich zueinander. Carolina geht einen kleinen Kreis nach rechts, Martha einen Kreis nach links. Sie trippeln wieder nebeneinander über 8 Stöcke, die auf dem Boden liegen, und Martha erzählt, wie es weitergeht.
Dann trennen wir uns wieder, reiten um zwei Sprünge rum und dann reiten wir entweder Trab oder Galopp über noch zwei Sprünge und dann wiederholen wir das ganz oft.
Jetzt wollen alle Mädchen mitmachen. Sie stellen sich in zwei Reihen nebeneinander auf. Die beiden Reihen sollen alles genau gleichmäßig machen. Dann geht's los.
Und wenn ich sage Abteilung Marsch, dann achtet ihr ganz genau darauf, dass ihr im Gleichschritt geht, gleichzeitig abwendet, gleichzeitig durch die Ecke kommt und dass ihr auch exakt gleichzeitig über das Hindernis geht. Steht ihr alle genau nebeneinander? Abteilung Marsch.
Das klappt schon ganz gut. Alle schaffen es im richtigen Moment über die Hindernisse und sind nach mehreren Runden im Galopp auch richtig aus der Puste.
Natürlich müssen wir die Pferde zwischendurch mal loben. Das muss man ja immer machen. Man klopft das immer so am Hals.
So gut gemacht.
Oder kraulen.
Am Ende der Stunde fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Die Pferde müssen abgesattelt werden. Und zurück in den Stall mit ihnen.
Die Pferde sind im Stall. Vielen Dank, Beke Schulmann. Ihr hört hier den Mikado-Podcast zum Thema verrückte Sportarten. Und ich habe jetzt eine Telefonverabredung mit Jako. Der fährt Motorrad-Trial. Ich ruf mal an.
Guten
Tag. Hi, Jako.
Moin.
Sag mal, Motorrad-Trial, ne?
Ja.
Was können wir uns darunter vorstellen? Was ist das genau?
Also Motorrad-Trial ist nicht so jetzt wie viele andere Motorsportarten. Es geht nicht darum, jetzt als Schnellster vom Start ins Ziel zu gelangen, sondern auf dem Weg vom Start ins Ziel die wenigsten Fehlerpunkte quasi zu erzielen. Und wer am Ende des Tages die wenigsten Fehlerpunkte hat, gewinnt schlussendlich und nicht wer als Erster da ist quasi.
Das heißt, man fährt nicht einfach nur geradeaus und schnell, man fährt auch einen Parcours.
Genau, es sind dann insgesamt 30 Parcours oder Sektionen, wie sie bei uns heißen, die aufgeteilt sind in 10 Sektionen, die man dann jeweils dreimal fährt.
Ja. Und was ist das für ein Parcours? Sind das irgendwie Erdhügel, die aufgeschüttet sind? Sind das Pylone, die rumstehen?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt sogenannte Natursektionen, die in so einer Landschaft sind, wo man dann so auch am Bergen rauf fährt, wo in den Bergen auch Hindernisse mit reingearbeitet sind. Oder halt auch, die man komplett sich selber gebaut hat, wie du gerade schon meintest, mit Erdhügeln, die aufgeschüttet wurden,
ja,
wo man selber noch mit Stufen reinbaut oder Reifen oder irgendwelche Holzpaletten oder sowas.
Was hast denn du da schon so gewonnen?
Also es gibt ja verschiedene Leistungsklassen. Da habe ich einmal die Anfängerklasse gewonnen, die sogenannte Klasse 6.
Ja.
Und die Klasse 4, das sind dann die Fortgeschrittenen quasi.
Das heißt, da gab es auch Pokale oder Medaillen?
Sowohl als auch. Also bei einer Anfängerklasse, da gibt es auch für den 5-Platzierten kriegt ja mal jeder so eine Medaille. Und natürlich für die ersten 3 gibt es halt immer noch so einen Pokal mit.
Ja, dann schon mal Glückwunsch nachträglich natürlich.
Danke, danke.
Wie kamst du dazu, Motorrad-Trial zu machen?
Das war durch meinen Vater, der auch schon, seit er ein kleiner Junge schon selber auf dem Motorrad sitzt. Und ich dann als kleiner Junge dann natürlich auch mal mit war und das immer gesehen habe, wie er da so die Sachen gefahren ist. Und dann kribbeln dann natürlich auch mal schon so ein bisschen die Finger und dann denkt man sich immer, oh, das möchte ich auch irgendwann mal machen.
Ja.
Und dann ging es halt irgendwann los, dass man selber mal auf so einem Motorrad stand und dann fing das Ganze halt damit an.
Wann würdest du sagen, bist du zum ersten Mal Motorrad gefahren?
Das war, glaube ich, mit 7 Jahren stand ich das erste Mal auf dem Motorrad.
Dann bist du selber Motorrad gefahren?
Dann bin ich selber Motorrad gefahren, ja.
Bei euch im Garten oder wo?
Bei meinem Opa war das. Der hat sich hinterm Haus, da ist so ein langer Sandweg. Da hat es dann angefangen, dass man jetzt von so einem ersten Gang erstmal nur rauf und runter gefahren ist, dass man jetzt so ein Gefühl dafür bekommt.
Ja, aber es war jetzt keine riesengroße Harley-Davidson, oder?
Nein, das war so eine kleine Gas 50, also Halbautomatik noch.
Also für Kinder ein Motorrad.
Ja,
quasi.
Ja.
Ach, lustig. Wie schnell fährt das?
30, glaube ich, wenn überhaupt maximal.
Ja.
Aber das war jetzt nichts Tolles.
Wann hast du angefangen, das richtig, ich sag jetzt mal, professionell zu machen?
Ich glaube, das war so 2-3 Jahre später. Denn als ich angefangen habe ich auch noch nebenbei Fußball gespielt. Aber dann wurde es nachher immer mehr und dann musste ich mich nachher entscheiden und habe mich dann letzten Endes für das Motorradfahren entschieden. Und dann hat man auch angefangen, immer jedes Wochenende mal los, immer jedes Wochenende trainieren und nochmal zu den Veranstaltungen gefahren und dann ging das damit los.
Ja. Ich meine, wenn du Fußball spielst, dann musst du wahrscheinlich deine Klamotten waschen und vielleicht mal einen Ball aufpumpen. Was muss man alles tun, um Motorradtrial zu fahren?
Ja, also ich persönlich tue jetzt auch nicht so viel. Das meiste macht dann mein Vater so die Wartungsarbeiten so. Aber so selber mal Reifendruckprüfung oder auch mal selber auftanken oder mal so einen Griffgummi wechseln, das macht man dann auch mal selber so.
Aber könntest du das? Könntest du jetzt, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, die Kette fetten, die Zündkerzen austauschen?
Ja, das schon, aber so die größeren Arbeiten, die überlasse ich dann doch lieber meinem Vater.
Ja. Aber was brauchst du so für Ausrüstung?
Natürlich klassischen Helm, Motorradstiefel und für Minderjährige ist es auch Pflicht, einen sogenannten Rückenprotektor zu tragen, Handschuhe und das war eigentlich schon also das Größte. Ja.
Aber das heißt, du darfst jetzt mit dem Motorrad nur auf, ich sag jetzt mal, auf dem Privatgelände fahren? Du
darfst auf abgesperrten Gelände, genau.
So.
Ich darf damit nicht auf der Straße fahren.
Hat man dann da trotzdem so eine Art Führerschein?
Also es gibt bestimmte Veranstaltungen, wo man dafür einen braucht, aber das ist ja nur so bei deutschen Meisterschaften, wo man dann auch über die Straße fährt. Da braucht man einen, aber wenn man jetzt selber auf so einem abgesperrten Gelände bei einer Veranstaltung fährt, dann braucht man dafür keinen Führerschein. Nein.
Ja. Was wäre denn dein Traum?
Also früher war mein Traum immer davon zu leben, also selber Profi zu werden. Aber der Zug hat, glaube ich, so langsam für mich abgefahren. Das muss ich leider akzeptieren.
Wieso?
Ja, dafür ist mein jetziger Könnenstand noch zu niedrig. Mhm. Also dann müsste ich mich jetzt komplett reinhängen und die ganze Zeit investieren, die ich noch habe. Und das wird schwierig.
Aber gibt es vielleicht einen Ersatztraum? Dass du statt Motorradprofi halt was anderes wirst?
So ein richtig Traum nicht. Ich habe jetzt mein Traumberuf quasi, den fange ich jetzt an im September. Das war jetzt dann so der Plan B quasi.
Was ist der Plan B?
Eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik.
Ach guck, ja, Glückwunsch zur Ausbildung, zum Platz.
Danke.
Was würdest du Leuten raten, wenn sie ebenfalls Lust haben, Motorrad zu fahren? Also ich höre meine Mutter jetzt schon in meinem Ohr, wenn ich ihr erzählen würde, dass ich Bock hätte, Motorrad zu fahren, würde sie es mir absolut verbieten.
Ja, das ist auch der große Vorteil beim Trail. Es ist, man hat nicht so ein großes Verletzungsrisiko wie zum Beispiel beim Motocross, da es da doch alles sehr ruhiger zugeht. Denn wenn du die Sektion befährst, bist du da komplett alleine drin. Du fährst quasi nur für dich und du hast die komplette Ruhe selber und du fängst ja quasi als Anfänger quasi bei Null an und damit geht es hauptsächlich eigentlich darum, eigentlich nur um die Hindernisse drumherum zu fahren und so gewisse engere Kehren zu fahren und vielleicht mal so einen kleinen Berg rauf, aber für den Anfang ist das alles noch harmlos.
Also es stehen keine besorgten Eltern bei dir am Rand?
Nein.
Okay. Und dir ist noch nie was passiert?
Nichts Tolles, nein.
Okay.
Also auch schon zig Stürze gehabt, so, aber noch nichts, noch keine Knochen gebrochen.
Ja, sehr gut. Dann hoffe ich, dass es so bleibt, Jaco.
Und ich hoffe ich auch.
Danke dir sehr für deine Zeit und die Antworten und dir ganz viel Freude in der Ausbildung.
Ja, danke schön.
Mach's gut. Tschüss.
Jo, ciao. Da kommt er.
Hey! Kennst du das Gefühl der Ahnungslosigkeit? Dann kommt er vorbei und Panik macht sich breit. Es gab keine Warnung, auch kein Achtung, Achtung. Er hat sich nicht angemeldet, kommt einfach vorbei.
Überraschung! Wie ein rotes Tuch, wie ein böser Fluch. Keiner freut sich, kommt er zum Besuch. Er platzt einfach ein, niemand lud ihn ein. Wer ist das, wer kann das sein?
Wer ist es, der die ganze Klasse so schwitzen lässt? Hey! Der unangekündigte Test, der unangekündigte Test.
Hey!
Wer ist es, auf den keiner hier Bock hat und der alle stresst? Der unangekündigte Test, der unangekündigte Test.
Huch, da ist er, huch, da ist er, huch, da ist er.
Der unangekündigte Test.
Hey!
Da, 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 da,
da, da kommt er.
Da, 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 da.
dreckiger Drecksack. Was ist in dich gefahren, du unbeliebter Wisch? Wir hatten keine Zeit, jetzt zittern wir am Tisch, denn du wirst ausgeteilt.
Wie ein rotes Tuch, wie ein böser Fluch. Keiner freut sich, kommt er zu Besuch. Er platzt einfach rein, niemand lud ihn ein. Wer ist das, wer kann das sein?
Wer ist es, der die ganze Klasse so schwitzen lässt? Hey! Der unangekündigte Test, der unangekündigte Test. Hey! Wer ist es, auf den keiner hier Bock hat und der alle stresst? Der unangekündigte Test, der unangekündigte Test.
Huch, da ist er, huch, da ist er, huch, da ist er.
Der unangekündigte Test.
Deine Freunde mit unangekündigter Test hier bei Mikado, der Podcast für Kinder. Und ich bin gerade ziemlich angefixt, die verrückteste Sportart ever zu finden. Ich meine das Cheese Rolling vorhin, ne? Das ist auf jeden Fall unter den Top 3. Aber habt ihr schon mal was von Extreme Ironing gehört? Hier, ich habe auch mal eine deutsche Kurzerklärung gefunden. Extrembügeln ist eine ausschließlich im Freien ausgetragene Extremsportart mit dem Ziel, selbst unter anspruchsvollsten klimatischen, geografischen und körperlichen Bedingungen mittels eines Bügeleisens und eines Bügelbretts Wäsche zu bügeln. Ja, der Fabrikarbeiter und Bergsteiger Philip Shaw hatte tatsächlich 1997 wohl keine Lust mehr, seine Wäsche in einem sehr, sehr langweiligen Zimmer zu bügeln. Deswegen entschloss er sich kurzerhand, eine Bergtour samt Bügelwäsche und Bügeleisen zu unternehmen. Ja, und heute wird tatsächlich überall gebügelt. Auf Berggipfeln, in der Wüste, unter Wasser, im Basislager des Mount Everest, auf dem Kilimanjaro und sogar beim Joggen beim London Marathon. Das klingt spektakulär, aber ich glaube, das wäre mir zu aufwendig. Ich meine, mir reicht's ja schon, wenn ich meine Sportschuhe von A nach B schleppen muss. Stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt zum Sport immer Bügeleisen und Bügelbrett mitnehmen. Beke Schulmann stellt uns jetzt eine Sportart vor, für die man kein Equipment braucht. Dafür bekommt hier jeder Sportler und jede Sportlerin einen neuen Namen.
Mikado Zirkeltraining. Heute?
Capoeira!
Hoi!
Das war das Startsignal von Trainerin Adara. Die sechs Kinder legen los.
Ich mache Jinga, also die Grundbewegung der Capoeira.
Man steht eigentlich mit den Füßen parallel zueinander. Und dann fängt man an, immer mit einem Fuß leicht nach hinten zu wippen und dann geht es halt so weiter.
Ihre Hände bewegt Melua wie als Schutz vor ihrem Körper. Capoeira ist ein Kampftanz, bei dem es viele Sprünge, Tritte und Akrobatik gibt.
Jetzt machen wir eine Bodenbewegung. Danach gehen wir in eine Ausweichposition, wir wechseln das Bein nach vorne und drehen uns wieder raus.
Capoeira ist in der Zeit der Sklaverei in Brasilien entstanden. Die Sklaven haben das damals getanzt, um mal nicht an ihre harte Arbeit denken zu müssen.
Wir machen zusammen.
Bei Melur klappt das schon gut. Merlur ist übrigens gar nicht ihr richtiger Name.
Also es ist eigentlich ein Ritual, so Spitznamen zu haben. Das ist, also ich heiße eigentlich Helen, aber hier drin Merlur, das ist, bedeutet Halbmond.
Ferdinand heißt hier Sildi. Das ist portugiesisch und heißt auf Deutsch Blaukrabbe. Die Trainerin fand den Namen einfach schön. Dann geht es in die Roda. Das bedeutet, dass sich alle Kinder und die Trainerin im Kreis aufstellen und klatschen. Trainerin Adara spielt Tambourin.
In dem Kreis spielen zwei, das heißt kämpfen. In der Capoeira sagen wir statt kämpfen, spielen.
Die beiden Kinder im Kreis machen die Bewegungen gegeneinander. Allerdings ohne sich gegenseitig zu berühren. Und dann wird gesungen.
Wir jogar Capoeira, só pra ver como é. Vai!
Lieder sind auf Portugiesisch, obwohl eigentlich keines der Kinder Portugiesisch spricht.
Das solltest du mögen.
Tänzerische, rhythmische Bewegungen und die Technik von Kampfsportarten.
Das brauchst du dazu.
Bequeme Kleidung, am besten in Weiß. Sonst nichts. Es wird barfuß trainiert.
Das Beste daran?
Es macht einfach irre Spaß. Du kannst dich richtig in der Luft drehen und irgendwelche Flickflacks oder Saltos machen. Du kannst aber auch einfach dich nur bewegen.
Und jetzt runter vom Sofa!
The music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah. Too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You.
Dua Lipa mit Levitating hier bei Mikado, dem Podcast für Kinder. Bei uns geht es heute um verrückte Sportarten. Und wenn wir schon mal verrückt sind, dann finde ich, können wir auch so frei drehen, dass wir uns Sportarten ausdenken. Wir schalten daher jetzt live zu einem erfundenen Turnier im Flip-Flop-Weitschleudern. Bitteschön.
Ja, das sind zwei dicke Überraschungen hier im WM-Finale beim Flip-Flop-Schleudern der Frauen, denn schon zwei Favoritinnen sind raus. Zuerst Gundula Wollschläger, das ist die Europameisterin, aber die hat hier nach zwei Fehlversuchen ihren Schlappen wirklich übertrieben ehrgeizig weggefetzt. Muss man wirklich so sagen, da war viel zu viel Wumm dahinter. Der Flipflop, der wirbelte dann unkontrolliert nach oben, aber nicht nach vorn. Er landete auf einem Querbalken unter dem Hallendach und da blieb er dann liegen. Das bedeutete für sie aus der Traum vom Gold, vorbei, disqualifiziert. Gundula Wollschläger konnte es überhaupt nicht fassen. Die zog dann ihren linken Flipflop aus und sie biss vor Enttäuschung in ihren Flipflop hinein. Wirklich unglaublich, habe ich noch nie gesehen sowas. Ja, und dann gab es schon die nächste Überraschung. Jasmina Sparwasser, auch völlig außer Form. Sie scheiterte gleichfalls mit 2 Versuchen. Und dann kam der 3. Versuch, das war sehr dramatisch. Ihr Flipflop, der blieb im Moment des Abflugs an ihrem Hammerzeh hängen, fiel dann zu Boden, trudelte noch traurig einen knappen halben Meter und sackte dann einfach kraftlos zu Boden. Die gemessene Länge waren dann 47 Zentimeter. Und das muss man sagen, das ist in einem WM-Finale eigentlich ein echter Witz. Und jetzt kommt eben Sarah Blümel, die diese beiden hier schlagen muss. Sie ist von der Goldmedaille wirklich nur einen starken Wurf entfernt. Sarah Blümel ist so unglaublich sympathisch, diese Flip-Flop-Athletin aus München. Wenn sie das hier gewinnt, dann wird hier überhaupt kein Halten mehr sein in ihrer Halle. Jetzt kommt sie gerade rein mit ihrem gewinnenden Lächeln, ihr lockerer Gang in ihren pinkfarbenen Flip-Flops. Das sieht richtig elegant aus und sie wirkt auch richtig locker hier in diesem WM-Finale. Jetzt steht sie schon im Startbereich. Sarah, und vielleicht hören Sie das im Hintergrund. Sarah, ihr Vater, der feuert seine Sarah noch an und will ihr noch mal so die letzte Power an Bord, diesem Wurf um Gold. Ja, und jetzt gilt es. Sie beginnt mit dem linken Fuß übrigens. Das ist schon was Besonderes, das Kreiseln. Jetzt geht es noch ganz locker. Sie wird langsam schneller, schaltet jetzt hoch. Jetzt schlenkert sie im Turbotempo und jetzt klingt sie ihren Flipflop aus. Jetzt fliegt er hier durch die Halle. Nicht zu hoch, nicht zu flach. Der Schlappen, der zischt knapp an den Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei. Ist immer noch in der Luft, fliegt noch ein Stückchen weiter. Und jetzt landet er auf dem Boden. Er überschlägt sich nochmal 4-mal, 5-mal, 6-mal. Und jetzt bleibt er ganz am Ende der Halle liegen. Das ist Gold für Sarah Blümel. Das war wirklich so ein Wurf, den habe ich in meinem ganzen Reporterinnenleben noch nicht gesehen. Und ihre Fans, sie feiern sie. Ihr Vater ist ganz aus dem Häuschen auf der Tribüne. Sarah Blümel holt sich Gold und sie wird dafür sorgen, dass dieser Trendsport Flip-Flop-Schleudern seinen Siegeszug fortsetzen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und damit jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Ja, vielen lieben Dank. Und mir bricht ein bisschen das Herz, dass diese Sportart tatsächlich nicht echt ist. Die nächste Sportart, über die wir sprechen, da war ich mir anfangs auch nicht sicher, ob das vielleicht einfach nur ein Hirngespinst ist, dass sich das irgendjemand ausgedacht hat. Aber Kaninhopp gibt es tatsächlich. Eine Sportart mit echten Kaninchen. Meine Kollegin Julia Thorn weiß mehr.
Bis zu 10 Kinder und mindestens genauso viele kleine, hoppelnde, langohrige Freunde treffen sich 2-mal pro Woche auf der Trainingswiese in Kiel-Holtenau.
Ich bin Johanna und mein Kaninchen heißt Nelly.
Ich heiße Elias und mein Kaninchen, das heute mit habe, heißt Grace.
Also ich bin Kira und mein Kaninchen heißt Schneeweißchen.
Also ich bin Svea und mein Kaninchen heißt Kali.
Ich heiße Ranjo, mein Kaninchen heißt Sile.
Ich bin Michel und mein Kaninchen, das sich heute mitgebracht hat, heißt Bunjuk.
Ich bin Lotta und mein Kaninchen heißt Tinky.
Also ich heiße Neringa. Mein Kaninchen heißt Glücksi.
Wir sind die Kieler Kaninhopp-Kids. Unsere Altersspanne ist eigentlich von 9 bis, ich bin das Urgestein, 25 Jahren.
Zu Beginn des Trainings wird erst einmal gemeinsam der Parcours aufgestellt. Der sieht aus wie die Spielzeugausgabe eines Springparcours für Pferde. Eine oder mehrere bunte Stangen werden in unterschiedlichen Höhen aufgebaut. Und das sieht für so ein kleines Tier erstmal ganz schön hoch aus. Aber Leonies Kaninchen Tiger schafft sogar mehr als einen halben Meter.
Ich kann sehr gut hochspringen, das schafft 60 Zentimeter. Und Mia, einer von meinen Kaninchen, schafft 50 weit.
Zum Training werden die Kaninchen in ihren Transportboxen mitgebracht. Bevor es losgeht, dürfen sie aber erst einmal ganz in Ruhe eine Weile das Gelände erkunden und beschnuppern. Und dann geht es ans Hüpfen und Hoppeln.
Erst schnallt sich und setzt es dann auf den Boden und dann warte ich kurz. Und wenn es dann anfängt, über den Start zu hüpfen, versuche ich halt, dass es nicht stehen bleibt und am besten auch so, dass es nicht zu schnell ist, damit das Hindernis auch sieht und rüberspringt.
Dabei kann übrigens auch der Zweibeiner mal aus der Puste kommen. Wenn das Kaninchen durch den Parcours springt, muss der Besitzer am anderen Ende der Leine schließlich nebenher laufen. Manchmal ganz schön schnell. Viele Kaninchen hüpfen auch schon ganz von selbst über Hindernisse. Elias Kaninchen Grace gehört zur Rasse der Zwergwidder. Das sind die mit den großen Schlappohren. Er hat schon zu Hause mit dem Kaninhopp angefangen, bevor er überhaupt wusste, dass es eine richtige Sportart für springende Kaninchen gibt.
Da sind wir mit dem Kaninchen immer über Stöcker und so gesprungen. Dann habe ich es in der Zeitung entdeckt und dann haben wir es halt auf YouTube auch gesehen. Und dann kamen wir auf den Verein.
Und wenn Grace, Tiger, Schneeweißchen und die anderen Hoppler dann doch mal ein Hindernis verweigern, also plötzlich sitzen bleiben, gibt es kleine Tricks, sie doch zum Rüberspringen zu motivieren.
Entweder kitzelt man es unter den kleinen Füßchen, ein bisschen kitzeln, dann kitzelt das den und dann springen die rüber. Oder schnalzt halt.
Trainerin Rieke ist selbst seit vielen Jahren begeisterte Kaninhopperin. Sie züchtet Hasenkaninchen. Das sind mittelgroße, schlanke und bei Rieke eben auch besonders sportliche Kaninchen. Gemeinsam mit ihren vierbeinigen Sportgefährten hat sie schon bei vielen Turnieren mitgemacht. Ganz wichtig natürlich immer dabei, es muss beiden Spaß machen.
Man darf das Kaninchen auf gar keinen Fall zwingen. Positiv verstärken, also wenn das Kaninchen die Bahn fertig gehoppelt hat und das war ganz toll, dann kann man es danach sitzen lassen, Gras fressen lassen, streicheln, ihm ein Leckerli geben.
Dann kann es auch schon losgehen mit Kaninhopp.
Ich habe jetzt Alaska, die setze ich vor das Starthindernis. Es gibt ein Start- und ein Zielhindernis. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach ganz niedrig sind, damit die Kaninchen wissen, okay, jetzt geht's los und beim Zielhindernis, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Und dann will die auch schon loslaufen. Und jetzt will sie auch schon weiterrennen. Komm.
Vielen lieben Dank, Julia Thorn. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Sportart meines nächsten Interviewpartners. Wir haben vorhin ja schon mit dem Jakko gesprochen über seine Sportart Motorradtrial. Und jetzt geht es ebenfalls um Motoren. Jetzt geht es um Kartslalom. Und dafür rufe ich jetzt den Luis an.
Hallo.
Hi Luis, na? Alles gut?
Ja.
Sag mal, Luis, kannst du uns erklären, was Kartslalom ist? Was macht man da?
Also Kartslalom ist ein Sport, wo du mit dem Kart durch einen Parcours fährst, der ja von den jeweiligen Veranstaltern aufgebaut wird. Und ja, da geht es um Geschick.
Also es geht da schon um so ein richtiges Go-Kart. Eins mit vier Rädern, also was recht niedrig ist.
Es ist nicht so wie ein Rennkart, es hat nicht ganz so viel Leistung, so ein Jugendkart. Denn so ein Rennkart jetzt so bei den Leuten, die jetzt in meinem Alter sind, fahren beim Rennkart so ungefähr 30 PS Karts und beim Jugendkart sind das 6,5 PS. Mhm. Weil du halt nicht die große Leistung brauchst. Und die sind auch nicht ganz so breit. Also so ein Jugendkart ist 1,25 Meter breit. Und so ein Rennkart ist da ein Ticken breiter.
Und wie schnell fährt das?
Ja, bei einem sehr breit gestellten Parcours so knappe 50 km/h drauf.
Ach, krass. Okay.
Wenn du ihn jetzt komplett auf der Geraden fährst, kriegst du da auch 60 drauf. Yeah. Aber es geht halt nicht um die Geschwindigkeit.
Das geht wahrscheinlich um Geschick, wie du gerade selber gesagt hast. Man muss irgendwie einen Parcours durchlaufen. Das heißt, da baut man in einer Halle oder draußen auf so einer Fläche einfach Pylone auf? Oder wie sieht dieser Parcours aus?
Also das ist draußen, das ist Outdoor-Sport. Da werden verschiedene Übungen aufgebaut. Bei den überregionalen Wettbewerben gibt es da 17 Aufgaben, die im Reglement stehen. Die dürfen da verwendet werden. Die sind 1,65 Meter breit, das heißt, dass du auf jeder Seite knapp 20 Zentimeter Fläche noch frei hast zu den Übungen, zu den Pylonen. Und ja, wenn du jetzt bei den, jetzt zum Beispiel bei den schleswig-holsteinischen Rennen dabei bist, da sind noch ein paar mehr Aufgaben dabei, denn die Vereine dürfen sich auch eigene Übungen überlegen. Die müssen natürlich auch gleich breit sein und auch abrollbar sein. Das heißt, dass auch für die Kleinen, beziehungsweise auf die Kleinen Acht gegeben wird, dass sie da in langsamem Tempo auch durchkommen.
Und geht es dann darum, dass man der Schnellste ist, der durch diesen Parcours durchkommt?
Also ja, das schon. Aber es geht natürlich auch darum, dass du fehlerfrei durchkommst. Das geht um Geschick, denn du musst der Schnellste sein, aber nur schnell bringt dir nichts, denn du musst dazu auch noch fehlerfrei durchkommen, denn jede Pylone, die du umwirfst, geben 2 Strafsekunden.
Ach Gott,
und dann,
okay,
wenn du eine Pylone umwirfst, bist du meistens, wenn du jetzt der Schnellste warst, mal auf einmal auf dem 3., 4., 5. Platz, wenn nicht sogar noch weiter hinten.
Wann hast du mit Kartslalom angefangen?
Ich habe recht spät angefangen. Jetzt die in meinem Alter haben viele mit 6 Jahren schon angefangen. Also darfst mit 6 anfangen und mit 7 darfst du Rennen fahren.
Was brauchst denn du alles, um diesen Sport ausüben zu können?
Also als erstes braucht man ein ja, ein Rennanzug, der muss nicht, also beim Jugendcard muss der nicht unbedingt feuerfest sein, aber halt ein Rennanzug. Dann brauchst du spezielle Kartschuhe, also das tragen jetzt nicht alle. Manche bei den Rennen tragen zwar keine Kartschuhe, aber das ist eigentlich Standard, dass man Kartschuhe trägt. Dann ja, spezielle Karthandschuhe und ein Karthelm.
Und wahrscheinlich auch ein Kart selber, oder?
Ja, also das ist das Gute beim Jugendkartslalom, dass das vom Verein gestellt wird bei dem Training. Also wenn du trainierst, wird das vom Verein gestellt. Bei mir zum Beispiel wird das vom Verein gestellt. Du darfst natürlich, wenn du ja ohne Verein teilnimmst, darfst du auch natürlich dein eigenes Kart zum Trainieren benutzen. Aber bei den Rennen werden sie vom ADAC gestellt, die Kart, okay, dass jeder quasi mit dem gleichen Kart fährt. Und ja.
Wie oft trainierst du da?
Ich persönlich trainiere ja dreimal die Woche Jugendkart, zwei bis dreimal die Woche Jugendkart und ja zwischendurch auch nochmal Superkart, aber das ist ein anderer, also das ist quasi Jugendkart nur ein bisschen schneller.
Ja. Ich habe früher Handball gespielt und da war das halt einmal die Woche und das hat man tatsächlich auch nur gemacht, um halt ein bisschen Sport zu machen, seine Freunde zu treffen. Aber wenn man so oft trainiert wie du, könnte ich jetzt davon ausgehen, dass du vielleicht größere Ziele hast, als einfach nur ein Hobby zu haben, oder?
Ja, also ich bin natürlich mit sehr viel Ehrgeiz dabei. Letztes Jahr bin ich auch schließlich holsteinischer Meister geworden.
Glückwunsch.
Und da ist natürlich das, ja, danke. Da ist natürlich das Ziel, das ja zu wiederholen und sich natürlich auch für die überregionalen Endläufe wie die Deutsche Meisterschaft, den Bundesendlauf und die Norddeutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ja. Und ja, da muss man halt hart und viel trainieren.
Ich frage jetzt mal ganz doof, ist das große Ziel irgendwann Formel 1?
Also es ist so, bei jedem ja Motorsportler ist es so, dass man natürlich in die höchste Klasse kommen möchte, wie zum Beispiel jetzt beim ja Kartfahren, dass man in die Formel 1 kommen möchte. Aber es ist halt so, dass man mittlerweile ohne ja Millionärsvater da schwer reinkommt. Mhm. Also du brauchst wirklich Millionen, um da reinzukommen, denn das ist einfach so teuer geworden, dass das sich ein Normalsterblicher eigentlich nicht mehr leisten kann.
Ja. Ist das gefährlich, wenn du sagst, du fährst auch mit 50, 60 km/h in dem Kart?
Also, Rennkart ist da bedeutend gefährlicher, aber beim Jugendkart kann natürlich auch irgendwie mal was passieren, aber es ist schon nicht ganz so gefährlich wie jetzt andere Sportarten.
Ist dir schon mal was passiert?
Mir persönlich noch nicht. Also natürlich passiert das mal, dass man sich ja irgendwie dreht, aber also selten, aber früher beim Anfang ist es so, wenn man anfängt, dass man schon zwischendurch mal irgendwie von der Strecke abkommt oder ja irgendwie sich mal dreht, aber mittlerweile passiert das eigentlich nicht mehr, dass ich da irgendwie mal von der Bahn abkomme. Und deswegen verletzt habe ich mich noch nicht.
Ja, okay, dann hoffe ich, dass es so bleibt. Wie schaut's denn aus? Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile auch Elektrokarts, damit die Umwelt nicht ganz so belastet wird. Wie ist es bei euch?
Ja, bei uns ist das so, dass jetzt die E-Karts gekommen sind. Die, ja, letzte Saison war das noch nicht so, da hatten wir noch die Verbrennerkarts. Und jetzt diese Saison ist es die erste Saison, wo wir halb E fahren. Das ist nicht so, dass wir ein Hybrid-Kart haben, das quasi ein Kart, Verbrenner und E ist, sondern das ist so, dass wir bei den Rennen einen Verbrennerkart haben und einen E-Kart. Mhm. Und ab nächster Saison soll das komplett E sein.
Okay. Luis, dann wünsche ich dir ganz viel Glück bei deinem Sport, ganz viel Erfolg und danke für deine Zeit.
Ja, danke und schön, dass du angerufen hast.
Ja, mach's gut, Luis. Ciao.
Ciao.
Und wenn ihr auch mal Kartslalom oder Motorradtrial ausprobieren wollt, schaut mal auf motorsport.adac-sh.de. motorsport.adac-sh.de.
Guck mal, was die Jungs da hinten tun und sag ihm, das will ich auch. Denn immer wieder, wenn die Jungs das tun, dann merk ich, das kann ich auch. Ich geb dir ein Geschenk, mach es bitte auf, bestell mir ein Getränk, ich komm mal zu euch rauf. Oder kommt ihr zu mir runter, ich will eure Zimmer sehen. Wir liegen vor der Minibar, komm, lasst uns baden gehen. 36 Grad und es wird noch heißer, mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator.
aber ich find's gut. Alle Jungs singen und tanzen hier. Komm, Girls, da sind wir. Schuhe aus, Bikini an, wir gehen raus. Es fängt zu regnen an und wir tanzen und können schon die Sonne wiedersehen. Und jetzt ein Regenbogen, wow, ist das schön. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. 36 Grad. Ah, 36 Grad. Ah, hier, Jungs, da, Girls, weiter, weiter, weiter geht alles und mehr, als ihr könnt. Keiner weiß, was gleich passiert, doch
waren Bibi und Tina mit 36 Grad. Und ich muss jetzt mal was ausprobieren. Moment, eins, zwei. Nee, warte. Ich muss mal kurz hier weglaufen, um was wieder zu holen. Okay, jetzt nochmal. Eins, zwei, drei. Ja. Nee. Ha. Ich glaube, für den Sport habe ich leider kein Talent. Ich habe mir heute nämlich extra eine Handtasche ausgeliehen fürs, ihr ahnt es vielleicht schon, fürs Handtaschenweitwerfen. Ist tatsächlich eine Sportart. Ein 17-jähriger Österreicher hat sogar mal eine Handtasche 71 Meter weit geworfen. Ich glaube, bei mir waren es gerade mal... Ja, was sind das? 2 Meter? Also nicht wirklich beeindruckend. Die nächste verrückte Sportart hat jetzt Beke Schulmann für euch.
Mikado Zirkeltraining. Heute?
Bogenschießen!
Die Jungen der Bogenschule stehen in einer schnurgeraden Reihe nebeneinander. In der Hand hält jeder einen Holzbogen, der etwa so lang ist wie sein Oberkörper.
Bereit? Schießen!
Auf der Wiese vor ihnen stehen verschiedene Ziele. Normale Zielscheiben, aber auch Wildschweine, Eulen oder Bienenkörbe aus Styropor. Yannick nimmt einen Pfeil aus seinem Köcher. Das ist eine Art Tasche, die man auf dem Rücken trägt.
Hier vorne bei der Sehne, zwischen der Sehne und vorne am Holz des Bogens. Da ist so eine Lücke, da legt man den Pfeil erstmal drauf. Dann muss man vorsichtig versuchen, den Bogen da so aufzuziehen. Mach mal so bis hierhin, also bis so zur Wange. Und da öffnet man die Finger und dann fliegt der Pfeil so los. Ich versuche mal da ganz hinten drauf zu treffen.
Der Pfeil ist aus Holz, hat vorne eine Metallspitze und hinten 3 Federn. Trainerin Christine erklärt Yannick, wie der Bogen perfekt gespannt wird.
Und jetzt machst du die Finger einfach gerade auf und sie bleiben am Gesicht. Ganz genau. Und die Bewegung kommt aus der Schulter heraus. Einfach, dass du die Schulter öffnest, genau. Und dann kannst du dir vorstellen, als ob du über die Wange streichst. Ja, das war viel besser. Cool. Sehr schön.
Dort, wo die Jungen die Pfeile hinschießen, steht natürlich gerade niemand. Sonst könnte es gefährlich werden. Damit nichts passiert, gibt es in jeder Stunde eine Art Aufpasser. Heute ist das Rim.
Ja, schießen!
Wenn alle hinter der Abschusslinie stehen, dann muss ich gucken, ob alle bereit sind. Und dann sage ich schießen. Dann dürfen alle schießen. Und dann sage ich irgendwann letzter Pfeil. Dann hat jeder nur noch einen Pfeil zu schießen. Und dann gucke ich nochmal, ob alle keinen Pfeil mehr auf der Sehne haben. Und dann sage ich holen. Dann gehen halt alle ihre Pfeile holen.
Ein Teil der Gruppe geht jetzt tiefer in den Wald hinein und bleibt vor einem kleinen Wall stehen. Dahinter sind verschiedene Ziele aufgebaut. Die sehen fast aus wie echte Tiere. Mit der Jagd hat das hier aber nichts zu tun. Die Jungen schießen nicht auf lebendige Tiere.
Da haben wir zum Beispiel das große Viereck. Wenn wir das treffen, setzt es ein Pendel in Gang, was wir dann auch treffen müssen.
Die andere Gruppe hat gerade ein Wertungsschießen gemacht. Jannik hat heute genau in die Mitte getroffen.
Jannik hat heute am zweitmeisten Punkte geschossen, und zwar 74. War echt gut geschossen, hat er ein paar richtig in die Mitte gesetzt.
Das solltest du mögen.
Robin Hood und alte Schießtechniken.
Das brauchst du dazu.
Bogen und Pfeile. Aber für den Anfang könnt ihr euch die auch im Verein ausleihen.
Solltest du es ausprobieren?
Also es ist immer wieder eine neue Herausforderung, finde ich. Man will halt immer besser sein als das letzte Mal. Das ist einfach total spaßig. Dann kann man auch mal einen kleinen Wettkampf machen, wer mehr trifft, in die Mitte oder so halt.
Und jetzt runter vom Sofa!
Okay, Bogenschießen klingt ja noch nach einer recht realistischen Sportart. Aber die nächste Sportart klingt eigentlich zu verrückt, um echt zu sein. Daher ist es auch eine Sportart, die es nur im Film gab. Also bis jetzt. Quidditch aus den Harry Potter Filmen hat es doch tatsächlich in die echte Welt geschafft. Ob da jetzt auch wirklich auf fliegenden Besen geritten wird, weiß Ines Kafka.
Blau, seid ihr bereit?
Ja!
Team Gelb, seid ihr bereit?
Ja!
Achtung, Brooms up!
Ein wenig lustig sieht es aus, wenn die Spieler der Quidditch-Mannschaft der Gorch-Fox-Schule über den Rasen rennen. Jeder von ihnen hat eine Stange zwischen den Beinen und galoppiert damit über das Spielfeld. Bei Harry Potter fliegen Spieler auf ihrem Besen, doch das ist in unserer Welt natürlich nicht möglich. Bevor es nun richtig losgeht, verteilt Jonathan, der heute Teamchef ist, erst einmal unterschiedliche Stirnbänder.
Ich verteile jetzt die Positionen, damit wir ein gutes Spiel haben. Und weil jede Position hat eine Aufgabe und wir müssen das ja irgendwie verteilen. Deswegen wählen wir immer Teamchefs und die verteilen die dann alle. Also Jäger. Ich nehme Johann.
Die Stirnbänder sind weiß, grün, schwarz und gelb und zeigen die Positionen der Spieler an. Es gibt Jäger, Hüter, Treiber und Sucher. Dennis ist Hüter. Quasi der Torwart.
Und ich muss halt versuchen, dass kein Ball reinkommt, aber der Hüter hat halt nicht die besten Chancen beim Ring in der Mitte, der ist so hoch, da kommt kaum Hüter ran. Also.
Die Tore sind Ringe und so groß wie Hula-Hoop-Reifen. Sie sind zwar nicht 20 Meter hoch wie bei Harry Potter, aber trotzdem größer als die Spieler. Nicht mit jedem der vier Bälle kann man Tore schießen. Nur der Quaffel, ein Volleyball, bringt Punkte. 10 pro Tor. Die anderen Bälle, etwas kleinere Gummibälle, sind die Klatscher, die Treiber werfen.
Ich bin jetzt Treiber, also ich muss diesen roten Ball, damit kann ich Spieler abwerfen und die müssen dann zu ihr den vom Besen so absteigen und dann zu den Torringen rennen und die dann berühren, dann sind sie wieder am Spiel.
Die Spieler werden ganz schön oft abgeworfen und müssen deshalb viel hin und her rennen. Tore machen können die Jäger, so wie Mathilda.
Gut, Mathilda, und? Super Tor, Mathilda.
Sie hat für Team Gelb ein Tor gemacht. Team Blau liegt nun hinten.
Wir machen jetzt eine Teambesprechung und werden jetzt mal sehen, was wir an Taktiken verbessern können. Und ja, wir werden einfach mal schauen, was da rauskommt.
Die passen echt die ganze Zeit und das ist auch echt eine gute Taktik.
Ja,
ich hab ein paar Mal probiert, die abzuwerfen.
Ich krieg nie was.
Und die passen dann einfach davor.
Wir müssen ein Passspiel machen. Dennis, Emma, Anton, Johann. Passspiel, ja?
Die neue Taktik steht und das Spiel kann weitergehen.
Innere Hüterzone bitte, hinter die Hüterzonenlinie, dann spielen wir gleich weiter. Okay, wenn ich pfeife, geht es weiter, okay? Achtung!
14 Spieler sind auf dem Spielfeld, 7 pro Mannschaft. Jungs und Mädchen spielen hier zusammen.
Gut, Lilly, gut. Vertreib sie alle. Du bist eine Treiberin.
Ja, sorry, ich bin abgestiegen. Okay.
Dennis ist aus Versehen von seinem Stock gestiegen.
Wenn man absteigt, ist es genauso, als wenn ein Treibermann einen abwirft und dann muss man auch wieder zurück zu den Torringen, die berühren und dann ist man wieder im Spiel.
Es ist gar nicht so einfach, mit nur einer Hand und auch noch einem Stock zwischen den Beinen zu spielen.
Wunderbar. So, wo ist denn Georg? Wo ist denn Georg? Ach da. Und was sagst du, Georg?
Also ich habe gesehen, dass er reinging.
Wir werten das. Wir werten den als drin. Das heißt, wie steht's denn da?
70 zu 50 für Blau.
Team Blau führt nun, doch noch ist nichts verloren. Denn nun kommen neue Spieler ins Feld.
6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
Jetzt sind die Sucher reingekommen, sodass der Schnatz jetzt was zu tun hat und weglaufen muss vor den beiden Suchern, die mit dem gelben Stirnband. Und der Schnatz muss jetzt weglaufen und darf nicht gefangen werden, so lange wie möglich.
Der Schnatz ist ein Tennisball in einer gelben Socke, den ein Spieler hinten im Hosenbund stecken hat. Die Sucher müssen nun versuchen, ihn zu fangen und können damit 30 Punkte für ihre Mannschaft holen.
Also ich habe den Schnatz gefangen, aber ich habe keine Ahnung, wie es steht, deswegen weiß ich nicht, ob wir gewonnen haben oder nicht.
Johann hat den Schnatz zuerst gefangen und damit für sein Team den Sieg geholt.
Johann, das hast du super gemacht.
Vielen lieben Dank, Ines Kafka und Johann. Und wir haben jetzt ja heute über ganz viele Sportarten gesprochen, für die man ordentlich Ausdauer braucht. Für unsere nächste Kinderradionacht braucht man zwar auch Ausdauer, aber eher Ausdauer, um wach zu bleiben. Welches Thema dieses Jahr auf euch bei der Kinderradionacht wartet, dürfen wir jetzt verkünden.
Für alle Kinder wird das wieder die Radioparty des Jahres. 5 Stunden Geschichten, Comedy und Musik deutschlandweit. Das ist die ARD Kinderradionacht am 29. November. Dieses Jahr unter dem Motto Grölen in Höhlen. Die ARD Kinderradionacht gräbt tief. Es geht also unter die Erde. Und wie immer gibt es einen Vorfreude-Wettbewerb zum Mitmachen. Und
Achtung, Achtung! Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige Eilmeldung. 2 Kinder haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Bei einem Schulausflug in einer Tropfsteinhöhle haben sie heimlich einen unerforschten Tunnel erkundet. Dabei haben sie etwas Unglaubliches gefunden.
Tja, was könnte das sein, was man da tief in der Erde versteckt findet? Eine Supermaschine? Ein neu entdecktes Tier? Oder vielleicht einen Schatz? Schreibt uns eure Geschichte auf und schickt sie uns bis zum 10. Oktober. Aus den 3 besten Ideen, da machen wir Mini-Hörspiele. Und die Gewinnerkinder, die werden interviewt. Alles zu hören in der ARD Kinderradionacht. Wie ihr mitmachen könnt, das findet ihr unter www.kinderradionacht.de. Wünsche euch viel Glück.
Das war es jetzt schon fast mit dem Mikado-Podcast für heute. Aber wenn ihr noch mehr spannende Podcasts und Sendungen hören möchtet, schaut doch mal auf ndr.de/mikado oder geht in die ARD-Audiothek und da lege ich euch sehr die Villa im Wald ans Herz. Ein Hörspiel, bei dem ihr selber entscheiden könnt, wie es weitergeht. Ein großes Dankeschön jetzt auch noch an die Kollegen und Kolleginnen heute. Danke an Emily Riemer, Ines Kafka, Julia Thorn und Beke Schulmann. Ich bin Martin Tietjen und ich habe mich entschieden, meine liebste verrückte Sportart heute ist Zehenwrestling. Das ist also wie Armdrücken, nur halt mit den Füßen, also mit 2 Zehen. Probiert's mal aus und dann euch einen schönen Sommer und bis nächste Woche. Tschüss!
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.